brauche Licht!« brüllte er.
Hastig wurden die Schlingen mit Pechfässern geladen, die mit einer Fackel in Brand gesetzt wurden. Der Wind fachte die Flammen an.
»Jetzt!« brüllte Neu.
Die Gegengewichte fielen nach unten, die Wurfarme schnellten hoch und donnerten gegen die gepolsterten Querbalken. Das brennende Pech taumelte durch die Dunkelheit und warf einen geisterhaften Schein auf die Welt darunter. John erhaschte einen Blick auf Mammute, die gemächlich durch das Dämmerlicht schritten, und genauso schnell waren sie wieder verschwunden. Ein Dutzend vielleicht mehr. Die Fässer schlugen auf dem Boden auf und zerplatzten. Sie hörten einen tiefen Bass. Ein Riese schrie etwas in der alten Sprache. Seine Stimme klang wie uralter Donner, und John lief es kalt den Rücken hinunter.
»Nochmal!« rief Neu,
und die Trieböcke wurden wieder geladen. Zwei weitere Fässer mit brennendem Pech flogen knisternd durch die Dunkelheit und krachten inmitten des Feindes nieder. Diesmal traf es einen toten Baum, der plötzlich von Flammen eingehüllt war.
»Nicht ein Dutzend Mammute«, erkannte John, »sondern 100.«
Er trat an den Rand des Abgrunds.
»Vorsichtig«, mahnte er sich, »hier geht es tief hinunter.«
Der rote Allen stieß erneut in sein Wachhorn.
»Au! Au!«
Und jetzt antworteten die Wildlinge nicht mit einem einzigen Horn, sondern mit einem Dutzend und dazu mit Trommeln und Dudelsäcken. »Wir kommen«, schienen sie zu verkünden, »wir kommen und reißen eure Mauer nieder, nehmen uns euer Land und rauben eure Töchter.« Der Wind heulte, die Trieböcke ächzten und krachten, die Fässer flogen durch die Luft. Hinter den Riesen und den Mammuten sah John Männer, die mit Bögen und Äxten auf die Mauer zumarschierten. Waren es 20 oder 20.000? In der Dunkelheit war es nicht zu erkennen. »Dies ist eine Schlacht der Blinden, doch Mans Rider hat ein paar Tausend mehr davon als wir.«
»Das Tor!« rief Pip. »Sie sind am Tor!«
Die Mauer war zu groß, um mit gewöhnlichen Mitteln erstürmt zu werden, zu hoch für Leitern oder Belagerungstürme, zu dick für Rammböcke. Kein Katapult konnte einen so großen Stein schleudern, dass er eine Bresche schlagen würde, und versuchte man, die Mauer in Brand zu setzen, schmolz das Eis und löschte die Flammen. Man konnte hinüberklettern, wie es die Wildlinge in der Nähe von Greywatch getan hatten, aber nur, wenn man stark und gesund war und klettern konnte. Und selbst dann konnte man nur allzu leicht wie Jarl enden, der von einem Baum aufgespießt worden war. »Sie müssen das Tor einnehmen, sonst können sie nicht passieren.« Doch das Tor war ein verschlungener Tunnel durch das Eis, kleiner als jedes Burgtor in den Sieben Königslanden und so schmal, dass die Grenzer ihre kleinen Pferde in einer Reihe hintereinander hindurchführen mussten. Drei Eisentore versperrten den Gang im Inneren, jedes war verschlossen und zugekettet und wurde durch ein Gussloch geschützt. Die Außentür bestand aus Eichenbohlen, 9 Zoll dick und mit Eisen beschlagen, die nicht leicht aufzubrechen waren.
»Aber Mans hat Mammute«, erinnerte er sich, »und außerdem Riesen.«
»Da unten muss es kalt sein«, stellte Neu fest. »Was haltet ihr davon, wenn wir ihn ein bisschen einheizen, Jungs?«
Ein Dutzend Krüge mit Lampenöl standen an der Kante der Mauer. Pip lief mit einer Fackel an der Reihe entlang und zündete sie an. Owen, der Ochse, folgte ihm und stieß sie einen nach dem anderen über den Rand. Gelbe Feuerzungen leckten um die Gefäße, während sie fielen. Als das letzte flog, trat Gren die Bremskeile eines Fasses mit Pech los und ließ es polternd über den Rand rollen. Von unten hörte man Gebrüll und Schmerzensschreie, die in den Ohren jener oben wie Musik klangen. Dennoch wurden die Trommeln weitergeschlagen, die Trieböcke erbebten und donnerten, und das Klagen der Dudelsäcke wehte weiter durch die Nacht wie die Lieder fremdartiger wilder Vögel. Septon Celador begann ebenfalls zu singen. Seine Stimme zitterte und er lallte vom Wein.
»Edle Mutter, Quelle der Gnade, rett unsere Söhne vor dem Krieg, hilf ihren Schwertern, ihren Pfeilen, dass sie erkämpfen uns den Sieg.«
Donnel Neu ging hinüber zu ihm.
»Wenn sich hier irgendwer vor dem Krieg retten will, dann schmeiß ich seinen feigen Arsch sofort von der Mauer, und mit euch fange ich an, Septon. Bogenschützen! Haben wir denn keine verfluchten Bogenschützen?«
»Hier«, sagte Satin.
»Und hier«,
meldete sich Mali.
»Aber worauf sollen wir schießen? Da unten ist es so dunkel wie im Bauch eines Schweins. Wo sind sie?«
Neu zeigte nach Norden. »Schießt einfach genug Pfeile ab, dann werdet ihr schon etwas treffen.« Er blickte in die Runde der vom Feuer erhellten Gesichter. »Ich brauche zwei Bögen und zwei Speere, die mir helfen, den Tunnel zu halten, wenn sie das Tor aufbrechen.«
Über 10 Mann traten vor, und der Schmied suchte sich 4 aus.
»John, dir gehört die Mauer, bis ich zurückkehre.«
Einen Augenblick lang dachte John, er habe sich verhört. Es hatte sich angehört, als habe Neu ihm den Befehl übertragen. »Milord?«
»Lord, ich bin ein Schmied. Ich habe gesagt, die Mauer gehört dir.«
»Es gibt ältere Männer«, wollte John einwenden, »bessere Männer, ich bin noch so grün wie Sommergras, außerdem verwundet, und man beschuldigt mich der Fahnenflucht.« Sein Mund war knochentrocken. »In Ordnung«, brachte er mühsam hervor. Später wollte es John erscheinen, als habe er diese Nacht nur geträumt. Seite an Seite mit den Strohsoldaten schossen seine Männer mit langen Bögen und Armbrüsten, die sie in halb erfrorenen Händen hielten, hunderte von Pfeilen und Bolzen auf Feinde ab, die sie nie zu Gesicht bekamen. Von Zeit zu Zeit kam ein Wildlingspfeil zur Antwort herauf. John schickte die Männer zu den kleineren Katapulten und ließ Felsbrocken von der Größe der Faust eines Riesen hinunterschießen, doch die Dunkelheit verschluckte sie alle, wie ein Mann eine Handvoll Nüsse verschluckt. Mammute trompeteten in der Finsternis, fremdartige Stimmen riefen etwas in noch fremdartigeren Sprachen, und Septon Celador betete so laut und betrunken darum, dass die Morgendämmerung sich bald zeigen möge, dass John bald selbst in Versuchung geriet, ihn über die Kante zu stoßen. Sie hörten, wie ein Mammut unter ihnen verendete, und sahen ein zweites, das brennend durch den Wald rannte und Männer und Bäume gleichermaßen niedertrampelte. Der Wind blies kalt und kälter. Hopp kam im Käfig herauf und verteilte Zwiebelbrühe, und Owen und Klüders bedienten die Bogenschützen, damit diese zwischen den Schüssen einen Schluck trinken konnten. Zai suchte sich mit ihrer Armbrust zwischen ihnen einen Platz. Nach stundenlangem Einsatz lockerte sich schließlich eine Strebe an dem rechten Tribock, das Gegengewicht löste sich plötzlich polternd, und der Wurfarm brach seitlich aus der Verankerung. Der Tribock links schoss weiter, doch die Wildlinge lernten rasch, die Stellen zu meiden, wo seine Ladungen niedergingen.
»Wir brauchen 20 Trieböcke, nicht 2, und sie sollten auf Schlitten stehen und drehbar sein, damit wir